Wir gehen Vers für Vers durch das am schwierigsten verständliche Buch der Bibel und wir wollen das Buch der Offenbarung nicht einfach beiseite schieben als schwer verständlich, als undurchsichtig, als schwierig, sondern wir wollen uns an den Text heranwagen, wir wollen mutig sein und möchten gemeinsam mit euch zusammen die Schätze entdecken, die in diesem Buch verborgen liegen. Wir haben über die ersten 5 Kapitel gesprochen und wir sind jetzt angelangt im 6. Kapitel, Vers 1 und 2, um die wird es heute gehen. Und wie ihr auch aus den Bildchen schon entnommen habt, wird es heute sehr viel um den Antichristen gehen. Aber bevor wir dazu kommen, freue ich mich erstmal total, dass ihr dabei seid und ich bete kurz. Vater, wir danken dir für dieses Thema. Wir danken dir, dass du uns nicht ahnungslos lässt, sondern dass du uns aufklärst über die Gefahren, die uns vor uns liegen, über die Gefahren, die in der Endzeit kommen, die Gerichte, die du senden wirst auf die Erde. Und ich danke dir, dass du deine Gemeinde nicht im Unklaren lässt. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns heute und jetzt, und wenn das meine Geschwister hören, dass du uns Ohren zum Hören gibst und Herzen zum Verstehen. In Jesu Namen. Amen. In Kapitel 5 kommt heraus, dass in der Schriftrolle, die den Endzeitplan Gottes enthält, dass diese Schriftrolle nur von Jesus geöffnet werden kann. Nur er ist würdig, die endzeitlichen Abläufe in der Hand zu halten. Er ist derjenige, der die Siegel würdig ist, die Siegel zu öffnen. Und diese Siegel enthalten zukünftige Ereignisse, um die wir uns heute drehen werden, zumindest um das allererste Siegel. Und ja, Vers für Vers durch die Offenbarung. Heute Kapitel 6, Vers 1 und 2. Ich lese erstmal die Verse. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Puh, jetzt, das kann ja alles und nichts bedeuten. Wir wollen ganz langsam vorgehen und wir werden uns erstmal im ganz allgemeinen einen Überblick verschaffen über diese Siegel. Was sind das überhaupt für Siegel? Was bedeuten diese Siegel? Und ganz besonders natürlich, wenn die Siegel geöffnet werden, wird etwas in Gang gesetzt und das wollen wir uns anschauen. Diese Öffnung der 7 Siegel finden wir in Kapitel 6, Vers 1 bis 17. Und dann das letzte, das ist das Siegel 1 bis 6 und dann das letzte Siegel, das 7. Siegel wird geöffnet in Kapitel 8, Vers 1 bis 5. Und dieses letzte Siegel enthält die 7 Posaunen. Das ist ganz spannend, da werden wir noch hinkommen, ins 8. Kapitel. Mit diesem 7. Siegel öffnen sich, sind quasi die letzten Tage der Weltzeit gezählt. Und wir wissen, das darf ich schon mal spoilern, wir wissen, dass bei der letzten Posaune die Wiederkunft, die herrliche Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus geschieht. So, finden wir in der Offenbarung zeitliche Abläufe und die sind alle mit der Zahl 7 gekennzeichnet. Hier beginnt quasi, hier in Kapitel 6 beginnt das erste der 7 Siegel, das heißt, der Endzeitfahrplan wird uns hier entfaltet und Gott zeigt uns hier, was geschehen wird und geschehen muss. Und auf die 7 Siegel folgen die 7 Posaunen und auf die 7 Posaunen folgen die 7 Zornesschalen, die ausgegossen werden. Und das sind die zeitlichen Abläufe. Und innerhalb dieser zeitlichen Abläufe in dem Buch der Offenbarung finden wir Erklärungen, man könnte sagen Engelserklärungen, die und auch von den ältesten Erklärungen, die wir, damit Johannes das versteht, was er gesehen hat und was er sehen wird, wird ihm das nochmal näher erklärt. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie so ein Film, der abläuft. Und Johannes sieht das, die ersten 6 Siegel und sagt, stopp, 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 stopp. Und dann kommt der Engel, bupp, drückt auf Pause, stopp. Und dann erklärt er ihm, was er gerade gesehen hat. Dann drückt er wieder auf Play. Dann gehen die Posaunen los. Und Johannes sagt, wow, was ist das? Stopp. Dann erklärt der Engel wieder. Und so ist das Buch der Offenbarung aufgebaut, was sehr hilfreich ist, es zu wissen, weil sonst sind wir völlig verwirrt und durcheinander und verstehen überhaupt nicht, was Sache ist. Genau, und jetzt kommen wir zum Überblick über die Siegel. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen, diese Siegel liegen in der Zukunft. Sie sind noch nicht geschehen. Wie komme ich darauf? In Offenbarung Kapitel 4, Vers 2, beginnt diese Vision vom Thronsaal. Und da heißt es von Johannes, Kapitel 4, Vers 1, Entschuldigung. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. So, Moment, jetzt ist das hier so groß geworden. Dann machen wir das wieder kleiner. So, hier sehen wir eindeutig, zumindest für Johannes liegen diese Ereignisse der sieben Siegel noch in der Zukunft. Ich zeige dir, was nach diesem geschehen muss, was dann kommt, was noch nicht eingetreten ist. Es gibt Ausleger, die behaupten, dass das damals in der Antike schon eingetreten ist, schon passiert ist, diese Siegelereignisse. Es gibt Leute, die sagen, dass es während der Kirchengeschichte passiert. Aber wenn wir uns die Siegel näher anschauen und was dabei passiert, sehen wir, es liegt eindeutig noch in der Zukunft. Zum Beispiel ein Krieg und mit sehr vielen Toten, wo ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung stirbt. Sowas hat es noch nicht gegeben und sowas wird es aber geben, aber da kommen wir später dazu. So, diese Siegel liegen in der Zukunft. Dann müssen wir festhalten, dass diese Siegel zwar in der Vision, die Johannes empfängt, bildlich dargestellt werden durch diese Reiter. Das sind quasi Metaphernbildner, aber wie sie beschrieben werden, was sie bedeuten, hat einen buchstäblichen Sinn. Das heißt, wenn es da heißt, ich sah einen roten Reiter und dem darauf saß, wurde ein großes Schwert gegeben, hin zu Schlachten, die auf Erde wohnen, und dann spricht es von diesem gigantischen Krieg, der da ausbricht, dann ist es nicht irgendwie ein Bild, um irgendwas Mystisches zu beschreiben, sondern es ist tatsächlich ein wirklicher Krieg und es werden tatsächlich so und so viele Menschen sterben. Das ist quasi nicht allegorisch gemeint, sondern buchstäblich. Also sie sind buchstäblich. Diese Dinge sind ganz wichtig, um sie zu verstehen und um die Ereignisse der Siegel richtig einordnen zu können. Dann sehen wir, dass sie an Intensität fortschreiten. Ja, wir haben das erste Siegel ist das Freisetzen dieses Weltenerobers, des Antichristen. Das zweite Siegel ist ein gigantischer Krieg, der ausbricht. Das dritte Siegel ist eine ökonomische Krise und eine Hungersnot, die weltweit wahrscheinlich als Folge des Krieges eintreten wird. Und das vierte ist ein Massensterben auf unserem Planeten, ein Massensterben in der Endzeit als Gericht, als diejenigen, die das Evangelium abgelehnt haben. Und so sehen wir, dass es fortschreitende intensiver werden. Und dann das fünfte Siegel ist das, wo wir von den Märtyrern hören, die das Blut, die ihr Blut gerecht haben wollen. Und dann wird es alles intensiver und es läuft auf einem Höhepunkt hinaus. Und wenn wir denken, beim zweiten Siegel, schlimmer kann es nicht werden, doch es kann schlimmer werden. Und wir werden uns das später noch anschauen. Die Siegel werden in einer festen Abfolge geöffnet. Ja, ich habe das hier bei mir rot markiert in meinem Bibeltext. Da ist es, also das erste wird nur genannt, eines von den Siegeln. Das ist das erste. Und dann haben die alle eine Nummerierung. Zweites Siegel, ja, ich habe überall rot markiert. Drittes Siegel, viertes Siegel, Vers 9, fünftes Siegel und dann hier das sechste Siegel und dann kommt zum Schluss in Kapitel 8 das siebte Siegel. Sie haben also eine Abfolge. Es ist nicht zufällig irgendwie, die Dinge kommen mal hier, mal da und keiner hat irgendwie einen Plan. Nein, Jesus verfolgt einen Plan und er öffnet die Siegel in einer bestimmten Reihenfolge mit einer bestimmten Absicht. Das heißt, Jesus ist der Herr der Endzeit. Jesus ist derjenige, der, obwohl alles chaotisch scheint und alles im Chaos versinkt und die Menschen, heißt es, die schmachten dahin in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Da sagt er zu seinen Jüngern, ihr aber hebt eure Häupter empor, denn ihr wisst, das Ende ist nahe. Jesus kommt wieder. Die Erlösung ist nahe, heißt es dann im Lukas Evangelium. Und das ist unser Vorrecht zu wissen, dass innerhalb der größten Gerichte und des größten Chaos Jesus regiert. Gut, wir kommen und schauen uns nochmal den Text an. Ich lese nochmal vor. Und ich sah, und wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. So, und das ist auch der erste Punkt, den wir uns hier anschauen, diese Redewendung, komm und sieh, und ich sah und siehe. Einer von diesen lebendigen Wesen, einer dieser Seraphim, ruft mit einer donnernden Stimme, mit einer kraftvollen Stimme, mit einer lauten Stimme, kann man unterschiedlich übersetzen, zu Johannes und sagt, komm und sieh. Und dieser Ausdruck, komm und sieh, komm näher heran, finden wir in der Bibel immer wieder. Und es ist wie, als ob Gott uns zuruft und sagt, wenn du das jetzt liest, komm näher, komm und sieh. Es ist wichtig, dass wir uns interessieren und dass wir ein Interesse haben, eine Offenheit haben über die endzeitlichen Abläufe der Bibel. Und wir brauchen ein Gefühl von Dringlichkeit und ein Alarmiertsein über dieses Buch und über die Endzeit. Es gibt in der Bibel 150 Kapitel, die von der Endzeit reden. 150 Kapitel. Das ist ein Thema, was enorm betont wird und was sehr wichtig ist zu studieren, was sehr wichtig ist, sich näher anzuschauen, was sehr wichtig ist, dass man Bescheid weiß. Denn wir werden später noch drauf kommen, es sind furchtbare Ereignisse, die in der Endzeit eintreten. Diese Siegelereignisse sind ganz schlimme Ereignisse. Und wohl dem, der vorbereitet ist, wohl dem, den es, wie Paulus es sagt, in 1. Thessalonicher Kapitel 4, wohl dem, der nicht lebt wie in der Nacht, sondern wie am Tag, der das Kommen des Herrn erwartet. So, und so sind wir herausgefordert, näher zu kommen und zu sehen, denn die endzeitlichen Abläufe und die Pläne, die sich in dieser Zeit entfalten werden, sind ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Diese vier lebendigen Wesen, hatten wir auch schon behandelt, sehen die Herrlichkeit Gottes an, sie rufen aus, heilig, 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 unentwegt fallen sie nieder, über und über mit Augen bedeckt, in alle Ewigkeit betrachten sie den Schöpfer, betrachten sie den Allmächtigen. Und jetzt sagt er, komm, das musst du sehen, das musst du sehen. Die endzeitlichen Abläufe, selbst die Freisetzung des Antichristen, geschehen aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Wir können es nicht aufhalten oder gar verhindern, sondern wir betrachten Gottes Weisheit darin, wie er sogar die Feinde Gottes benutzt, wie er sogar die Kraft des Teufels benutzt, um am Ende sich zu verherrlichen. Unser Gott ist souverän und er gebraucht nicht nur die Umstände, sondern er gebraucht bösartige Mächte, unsichtbare Mächte, die in dieser Welt regieren. Er gebraucht sie, ohne dass sie es wollen, aber sie sind dem alleinigen Schöpfer, dem alleinigen Machthaber, sagt Paulus, ich denke im 1. Timotheus oder 2. Timotheus, dem alleinigen Machthaber sind sie untergeordnet. Unser Gott ist der alleinige Machthaber. Halleluja. So, und Johannes hat dann quasi innerhalb dieser Entrückung, er hatte ja jetzt keine Vision in dem Sinne, wenn man es ganz genau nimmt, sondern er wurde entrückt in den Himmel. Das heißt, er hatte kein Bewusstsein mehr davon, dass sein Körper noch auf der Erde war. Sein innerer Mensch war entrückt in den Himmel, an den Ort, wo Gott ist. Und innerhalb dieser Entrückung hat er jetzt eine Vision. Ob das jetzt nun im Himmel oder ob das jetzt nun in welcher Form wie eine Leinwand aufgespannt war, dass er etwas gesehen hat oder dass es wie wirklich 3D vor ihm sichtbar war, dass er ein Reiter kam. Das wissen wir nicht genau, aber er hat jetzt eine Vision und die teilt er uns mit. Und im ersten Siegel wird ein Reiter freigesetzt. Ich lese mal nochmal Vers 2. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. der erste Reiter. Während der Kirchengeschichte wurde öfters mal diskutiert, wer dieser Reiter ist oder was dieser Reiter ist. Viele oder einige gingen auch von den frühesten Zeiten her davon aus, dass es Jesus ist. Wieder andere gingen davon aus, dass es ein Kaiser ist oder dass die Katharer darstellen soll, die zur Zeit des Römischen Reiches eine echte Bedrohung waren für die Römer. Aber im Großen und Ganzen ist die vorherrschende Meinung ist, dass es keine positive Gestalt ist, dass es nicht Jesus ist. Wir werden dann später noch näher darauf eingehen, denn in Offenbarung Kapitel 19, ich denke ab Vers 11, kommt Jesus ebenfalls als Reiter auf einem weißen Pferd. Ich denke, das ist 19,11, genau. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf sitzt, heißt treu und wahrhaftig, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. So, und dann wird hier beschrieben, wie Jesus quasi seinen Eroberungsfeldzug auf der Erde umsetzt. Die Heere des Himmels folgten ihm, und eine militärische Invasion, eine göttlich-militärische Invasion, wird auf unserem Planeten stattfinden. Und eben diesen Antichristen, von dem wir heute sprechen, entmachten. Aber dazu später mehr. Also, wir halten fest, dass im Kontext auch der Siegelereignisse, ja, wir sehen, dass Siegel sind ja keine Happy-Clappy-Segensausgießungen, wo es allen Menschen immer besser geht und Frieden und Sicherheit und Liebe und Freude unter allen Menschen herrscht, sondern die Siege sind Gerichte, sind negative Ereignisse. Das zweite, dritte, vierte Siegel macht das ganz eindeutig. Die restlichen sogenannten apokalyptischen Reiter sind alle höchst negativ zu deuten. Ja, eine wirtschaftliche Krise, ein Krieg und dann ein Massensterben sind nichts Positives. Und da geht auch dieser erste Reiter mit hinein. Er ist keine positive Gestalt. Er ist nicht Jesus Christus. Wir werden das noch näher betrachten. So, er, meiner Meinung nach, und dafür kommen noch Beweise, geht es hier um den Antichristen höchstpersönlich. Der Begriff Antichrist kommt in der Bibel eigentlich nur im ersten Johannesbrief vor. Er hat ansonsten während der Gesamtoffenbarung der Schrift, also in der Schrift komplett, hat er noch sehr viele andere Namen, Sohn der Ungerechtigkeit, der Gesetzlose, der Gottlose, all diese Dinge beziehen sich auf den Antichristen. Und wenn du dich das traust und der mal mutig bist und sagst, mich interessiert das, ich will es wissen, und du die Person des Antichristen studieren möchtest, wirst du herausfinden, dass es wie ein Puzzle ist. Genauso wie das Thema Endzeit insgesamt. Es ist wie ein Puzzle, was wir uns aus verschiedenen Schriftteilen, aus Daniel, aus 1. Mose, aus Jesaja, aus der Offenbarung, aus den Evangelien. Wir holen uns die Puzzleteile zusammen und alles ergibt am Ende ein Bild, einen Sinn. Und so müssen wir auch an den Antichristen herangehen. Wenn wir verstehen wollen, wer dieser Mensch der Gesetzlosigkeit ist, wer dieser erste Reiter ist, dann brauchen wir die Gesamtschrift. Und das Kapitel, was am meisten den Charakter und den Wesenszug des Antichristen beschreibt, ist Offenbarung Kapitel 13. Wenn es soweit ist, werden wir uns das näher anschauen. Offenbarung Kapitel 13 ist ebenso ein Teil der Offenbarung, wo der Engel auf Pause gedrückt hat und wo es erstmal nicht weitergeht mit diesen Visionen, sondern wo der Engel erklärt, was hier passiert. Und da kommt eine erklärende Vision, und er wird dort genannt das große Tier. Das Tier kommt aus dem Meer heraus, was für Völker steht, und dann wird entfaltet, was er wird erklärt, was dieses Tier bewirken wird und was es tun wird und woher dieses Tier seine Macht hat, nämlich vom Teufel. So, und hier sehen wir jetzt, dass dieser erste Reiter, genau, es kann sein, es besteht die Möglichkeit, dass mit diesem ersten Reiter nicht unbedingt Buch, also die Person des Antichristen selbst gemeint ist, sondern dass es eher eine Kraft ist, eine wirksame Kraft, eine Bewegung, eine Bewegung in der Welt. Manchmal gibt es ja Bewegungen, jetzt haben wir gerade wieder eine Klimabewegung und es gab kommunistische Bewegungen und so weiter und so weiter, dass auch hier wie eine antichristliche Bewegung gemeint ist, die am Ende der Person des Antichristen selbst den Weg bereiten wird und quasi das Klima vorbereitet, damit er zur Geltung kommen kann und die Macht ergreifen kann. Ich persönlich denke, es handelt sich buchstäblich um den Antichristen, aber das ist ja jetzt auch nicht ganz so wichtig. So, also, wir gehen mal weiter. Dieser Reiter sitzt auf einem weißen Pferd. Er sitzt auf einem weißen Pferd. Hier haben wir das griechische Wort Leukos, was so viel bedeutet wie weiß, hell, rein, leuchtend. Das ist das gleiche Wort, was benutzt wird, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Und es heißt, dass seine Kleider weiß wie weiß wurden, weiß, leuchtend, hell, wie kein Balker auf der Erde weiß machen kann. So weiß waren die Kleider Jesu und sie stehen für die Herrlichkeit, die Reinheit Jesu. Und dass jetzt hier der Antichrist auf einem weißen Pferd dargestellt wird, ist hochinteressant, denn auch Jesus, wie wir es vorhin gerade gelesen haben, in Offenbarung Kapitel 19, kommt wieder auf einem weißen Pferd. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er auch mit einer Macht, mit einer Kraft und er reitet auf einem weißen Pferd, was zu Recht für seine Gerechtigkeit, seine Reinheit, seine Heiligkeit, sein Licht, seine Lauterkeit, seine Gerechtigkeit steht. Und hier in Offenbarung Kapitel 6 sehen wir jemanden, der diese Gerechtigkeit, dieses Licht, diese Reinheit für sich beansprucht. Aber es ist eine Fälschung. Es ist eine Fälschung. Wir müssen das verstehen, dass die antichristliche Verführung, das für Verführung allgemein, nicht mit Hörnern auf dem Kopf und mit Schwanz hinten dran und mit Dreizack in der Hand und rotes Gesicht kommt, so tritt der Teufel nicht auf. Nein, der Teufel, kann ich euch hier zeigen, 2. Korinther 11, Vers 14 und 15, da heißt es, das ist nicht verwunderlich, denn Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. So, Jesus ist der Reine, der Herrliche, der Heilige. Er ist zu Recht in Weiß gekleidet, reitet zu Recht auf einem weißen Pferd. Aber der Antichrist kopiert das Wesen Jesu. Er kopiert die äußerliche Reinheit und die Heiligkeit, all diese Dinge. Er verstellt sich. Er verkleidet sich, heißt es hier. Der Satan verkleidet sich selbst als ein Engel des Lichts. Er tritt nicht als etwas offensichtlich Böses auf, sondern das Böse kommt durch die Hintertür. Das Böse ist in seinem Herzen. Und so wird es auch beim Antichrist sein. Er wird eine Fälschung, eine Kopie des echten Christus sein. Antichrist gegen Christus. Ein Gegenstück. Etwas, was ihm entgegensteht. Und für viele, für sehr, sehr viele, wird der Unterschied nicht bemerkbar sein. Der Unterschied wird nicht bemerkbar sein. Sie werden hin und weg sein über diesen Führer, über diesen Wohltäter, diesen Welteroberer, der die Herrschaft des Friedens bringt und der die Welteinheit bringt, die Globalisierung zum Abschluss führt und uns alle Menschen vereinigt. So, in dieser Spur wird der Heilige Geist, wird der antichristliche Geist gehen und der Antichrist wird so die Macht an sich reißen und viele, viele, viele werden getäuscht sein. Viele werden getäuscht sein. Er erscheint als der Gerechte. Aber es ist nur eine Fälschung. Er hat einen Bogen. Zweitens, er hat einen Bogen. Dieser Bogen ist eine Waffe mit großer Reichweite. Ihr alle kennt, je nachdem, was ihr für Filme guckt, Herr der Ringe, Legolas, der hat immer so seinen Bogen, ist der Profi am Bogen. Gut, ich vermeide jetzt noch weitere Filme anzusprechen, nicht, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt oder denkt, ach du liebe Zeit, was guckt der David für Filme. Der Bogen, den man spannt, das ist eine, der hat, ist die Waffe mit der größten Reichweite. Neulich habe ich mit, mein Sohn hat sich einen Bogen gekauft von seinem Taschengeld, so einen professionellen Bogen, so ein ganz kleiner für Kinder. Und ich habe damit gezielt und dachte, ach, ich komme ja eh nicht weit. Und ich war schockiert, wie weit mein Pfeil geflogen ist, bis aufs andere Grundstück. Ich dachte mal, zum Glück ist da keine, ist da niemand langgelaufen oder eine Katze oder so, die ich weiß nicht, ob sie es überlebt hätte. Ein Bogen ist eine Waffe mit einer sehr, sehr, sehr weiten Reichweite. Ist eine Waffe mit der man Punkte erreichen kann, mit der man mit einer Lanze oder Schwert nie hinkommen kann. Und das ist symbolisch, denn die Autorität des Antichristen wird sich auf die ganze Welt ausdehnen. Die Autorität des Antichristen wird sich auf die ganze Welt ausdehnen. Wenn man mal hier Offenbarung 13, hatte ich ja schon gesagt, 13 Vers 7 schauen, da ist es, und ihn, das ist diesem Tier, dem Antichristen, wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. So, hier sehen wir, dass die Autorität des Antichristen global, weltumfassend sein wird. Wir wissen nicht, in welcher Form diese Vollmacht jetzt gelebt wird, ob das komplette Vollmacht im Sinne von Herrschen ist oder ob das... ob es hauptsächlich ein, ob es in manchen, also ob es unterschiedlich ist von Land zu Land, dass er in manchen noch einen großen Einfluss hat. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen und Meinungen, aber der Antichrist hat einen Bogen, er wird quasi weit reichen und wird seine Autorität auf viele Völker, viele Länder ausdehnen. Oder wie es hier heißt, sogar auf alle, wie heißt es hier? Jede Sprache, jede Nation, jeder Volksstamm wird unter der Vollmacht des Antichristen stehen. Genau. Und wir müssen aber auch sehen, dass er jetzt, also hier heißt es, dass er Krieg führen wird. Hier in Kapitel 6, Vers 2 heißt es, dass er den Bogen nur hat, nicht dass er ihn einsetzt. Jesus hingegen kommt wieder, er hat ein Schwert, was aus seinem Mund kommt, und er führt Krieg. Das heißt, er handelt, er führt Krieg. Hier sehen wir, dass er zuerst diesen Bogen einfach einmal nur besitzt. Und das passt zu Daniel 9, Vers 27, denn Daniel 9, Vers 27 zeigt, da geht es auch um den Antichristen, in Daniel sehr, sehr, sehr viel, Kapitel 6, Kapitel 7, 8, 9 und auch in Kapitel 10 geht es sehr viel um die endzeitlichen Dinge. Und da heißt es, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und diese Woche ist in Daniel immer eine Jahrwoche, das heißt 7 Jahre lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. So hier heißt es, er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Er wird seine Macht durch Frieden und durch Angebote ausdehnen und wird als derjenige, als der Versöhner der Welt, als der Versöhner der Weltgeschichte gehandelt werden. Er wird Einfluss gewinnen auf Länder, auf Völker, auf Städte, ohne militärisch aktiv zu werden. Zumindest am Anfang. Aber wir sehen in Offenbarung 13, dass es nicht die ganze Zeit sein wird, dass er nicht, dass irgendwann die Maske fällt und er massiv beginnen wird, Krieg zu führen. Besonders gegen die Heiligen und gegen Israel wird er einen satanischen Zorn haben und alle, die sich nicht beugen vor ihm, werden, also es wird dieses Zeichen des Antichristen geben, an der Hand oder an der Stirn, und niemand kann nur irgendwas zu essen kaufen oder irgendetwas verkaufen, ohne dass er dieses Zeichen hat. Und alle diejenigen, also da beginnt, ähnlich wie in den 30er Jahren in Nazi-Deutschland, beginnt eine fortschreitende Ausgrenzung derjenigen, die die Autorität des Antichristen ablehnen und die ihn nicht anbeten wollen. All diese Dinge, diese Abläufe sind sehr, sehr, sehr spannend. Wir werden uns um diese kümmern. Wie gesagt, hauptsächlich in Offenbarung Kapitel 13 werden wir über den Antichristen dann weitersprechen. Und hier heißt es, er wird einen Bund mit den vielen schließen. Er wird seine Macht über viele Völker ausdehnen. Er ist das Sinnbild des Welteneroberers, des Herrschers, der die Weltherrschaft buchstäblich an sich reißt. Ja, das, was bei Pinky und Brain, was machen wir heute Abend, Brain? Ja, das, was wir jeden Abend machen, wir reißen die Weltherrschaft an uns. Das wird der Antichrist vollführen, denn er handelt im satanischen Auftrag. Er handelt unter einer satanischen, teuflischen Macht, die ihn befähigt, dieses eigentlich unmögliche Ziel, die Weltherrschaft an sich zu reißen, zu bewerkstelligen. So, okay. Ich muss aufpassen, dass ich hier am Text bleibe, weil sonst geht dieses Video viele Stunden. Also wir hatten, Punkt 1 war, er hatte ein weißes Pferd, eine Fälschung des echten weißen Pferdes, auf dem Jesus reitet. Er hat einen Bogen und jetzt kommt drittens, ihm wurde eine Krone bzw. einen Siegeskranz oder ein Kranz gegeben. Das ist sehr, sehr spannend, denn wir gucken erstmal auf dieses Wort gegeben. Und dieses Wort gegeben ist Didomi im Griechischen und das bedeutet gewährt. Ihm wurde es gewährt. Wer hat es ihm gewährt? Nicht der Teufel, nicht ein Mensch, nicht ein Politiker, sondern Gott selbst hat ihm diese Krone gewährt. Gott selbst gibt dem Antichristen die Bühne, denn der Antichrist dient letztendlich zur Verherrlichung Christi. In 2. Thessalonicher Kapitel 2 heißt es, wenn Jesus wiederkommt, wird er den Antichristen vernichten durch den Hauch seines Mundes. Er wird also eben diesen falschen Christus, diesen falschen Welteneroberer, diesen falschen Friedefürst, wird er vernichten, entmachten und selbst die Kontrolle über die Herrschaft der Welt übernehmen, die ein Friedensreich sein muss, die das echte, die den echten Willen Gottes umsetzt und die einen echten und wahren Frieden bringt. So, und dem Antichristen wird es nur für eine Zeit gewährt. Er hat eine Krone. In Offenbarung 19, Vers 11 sehen wir, dass Jesus viele Kronen hat. Viele Kronen, die er verliehen bekommen hat vom Vater. Und hier sehen wir, dass dem Antichristen eine Krone verliehen wird und das nur auf Zeit. Das nur auf Zeit. Die Tage des Antichristen sind gezählt. Die Tage des Antichristen sind gezählt. Und es ist so wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, besonders in Zeiten der Verfolgung, da wo unsere Geschwister leiden und wirklich Entbehrungen haben, weil sie das Wort Gottes bekennen und Jesus als den Sohn Gottes bekennen. Die Tage der Verfolger sind gezählt. Die Tage des Leides sind gezählt. Und es kommt sogar dahin, dass dann, im sechsten Siegel die Heiligen, die gelitten haben und die ihr Leben verloren haben unter eben dieser Herrschaft des Antichristen, sagen, wie lange noch? Wie lange noch? Die wissen es, die Zeit ist gezählt. Es ist nicht mehr lang. Wie lange wartest du noch, bis du unser Blut rächst? Die Tage des Antichristen sind gezählt. Seine Autorität ist nur eine verliehene. Und das erinnert uns natürlich an Johannes 19, Vers 10 und 11. Als Pilatus Jesus verhört hat, und da heißt es, da spricht Pilatus zu ihnen, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Und Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Er sagt, mein lieber Pilatus, du hast nur Macht über mich, weil mein Vater dir das erlaubt hat. Du hast nur Macht über mich, weil du die Autorität verliehen bekommen hast. Und wenn Gott sie dir nicht gegeben hätte, hättest du keine Vollmacht. Du hättest keine Vollmacht. Das heißt, Gott steht über allem. Er ist der Handelnde, er ist der Souveräne, er ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Und nichts entgleitet ihm. Halleluja. Und auch der Antichrist muss sich letztendlich dem Willen Gottes beugen. Und wenn wir zusammen mal in Römer 13, Vers 1 schauen, jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn, das ist mein Punkt jetzt, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Die Mächtigen in unserem Land und auf der Welt haben nur Macht, weil Gott es ihnen erlaubt hat. Weil Gott es ihnen erlaubt hat. Und so hat auch der Antichrist eine Krone, einen Kranz, der ihm nur auf Zeit gegeben ist. Ihm wurde eine Krone gegeben. Halleluja. Halleluja. Und diese Krone, dieser Kranz, ist etwas, was im Altertum für Sieg, für Ruhm, für Prestige stand. Wenn zum Beispiel ein Feldherr von einem seiner Feldzüge zurückkehrte und er durch den Triumphbogen gekommen ist und das Volk hat ihn empfangen, gefeiert, wurden ihm Siegeskränze zugeworfen. Habt ihr vielleicht schon mal in irgendeinem Film gesehen? Ihm wurden Siegeskränze zugeworfen und das war ein Zeichen davon. Du bist der Sieger, du bist der Eroberer, du bist der, der herrscht. Und dieser Kranz ist auch dem Antichristen gegeben. Und besonders im nächsten Punkt sehen wir, dass diese Auslegung durchaus zutrifft, denn es heißt hier, er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Der Antichrist wird erfolgreich sein. Der Antichrist wird erfolgreich sein. Auf der politischen Ebene und, sehen wir in Offenbarung 13 und 17 ganz konkret, auch auf der religiösen. Er wird erfolgreich sein. Und du kannst sagen, ich binde dich antichristlicher Geist im Namen Jesu. Das funktioniert nicht, denn Jesus selbst hat das Siegel geöffnet. Jesus selbst ist sich bewusst, dass er für eine Zeit diesem Antichristen, diesem Gegenstück des wahren Christus, diese Autorität verleiht, um siegreich zu sein, um Erfolg zu haben. Und alle werden sehen, was niemand in der Weltgeschichte geschafft hat, wird auch schafft der Antichrist, schafft dieser Herrscher, schafft dieser souveräne Mann, der an der Spitze steht und der unmögliche Aufgaben möglich gemacht hat. Das ist er wird der typische Welteroberer sein. Die Weltherrschaft buchstäblich an sich reißen und er wird Erfolg haben. Und viele, viele, viele Menschen und vielleicht auch viele, die sich Christen nennen, werden sagen, wir können es nicht leugnen, das muss der Messias sein. Das ist der Gottmensch selbst. Und sie werden nicht rebellieren und aufstehen und sagen, wie kann er nur, wenn sich der Antichrist dann laut 2. Thessalonicher Kapitel 2 selbst zum Gegenstand der Anbetung macht. Selbst derjenige ist, der angebetet wird. In Offenbarung 13 ist es ganz spannend, heißt es, dass dem Antichristen, dem Tier, eine Todeswunde zugefügt wird. Und diese Wunde wird übernatürlich geheilt. Ein Wunder passiert und alle kriegen das mit. Ein Wunder passiert und sie staunen, die ganze Welt, alle Menschen staunen hinter dem Tier her. Und sie sind fasziniert von ihm, dass es eben nicht nur ein Welteroberer, ein erfolgreicher Politiker ist, sondern dass es mehr ist, dass es ein übernatürliches Wesen ist, was Anbetung verdient. Und dieser Antichrist wird einen falschen Propheten haben, der Zeichen und Wunder tut und sagt, ich bin von Gott gesandt, folgt ihm nach, betet ihn an, betet das Tier an und betet den Drachen an, der dem Tier die Macht gegeben hat. Und schlussendlich wird der Teufel versuchen, auf der Welt sein Ziel umzusetzen, Anbetung für sich zu bekommen, den Platz Gottes einzunehmen und das für sich zu beanspruchen, was nur Gott gebührt, Anbetung und Hingabe. So, und dabei wird er erfolgreich sein. Wenn wir mal hier im 2. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 1 bis 3 anschauen, Moment, oder Thessalonicher, Moment, 1. Thessalonicher, Entschuldigung, 1. Thessalonicher, Kapitel Von den Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Achtung, jetzt kommt, dass eins der Hauptmerkmale der Zeit, bevor Jesus Christus wiederkommt, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben einer schwangeren Frau, wie die Wehen einer schwangeren Frau, plötzlich überfallen und sie werden nicht entfliehen. Frieden und Sicherheit werden die Schlagworte sein. Sicherheit, Frieden wird der Antichrist versprechen und er wird es schaffen. Scheinbar. Es wird ein hoher Preis dafür bezahlt. Viel Blut wird fließen. Viele Opfer wird es geben. Aber er wird sich feiern lassen als derjenige, der den Frieden gemacht hat, den Frieden und Sicherheit geschafft hat, der den Krieg angeblich ein Ende setzen wird. Das, was nur Jesus bei seiner Wiederkunft erreichen wird, dass Schwerter nämlich zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, das wird der Antichrist in Form einer Kopie, einer Fälschung umsetzen. Und wir als Christen müssen wachsam sein, dass wir nicht auf ihn reinfallen. Und deswegen, Punkt 3 ist jetzt der letzte große Punkt, geht es jetzt um die Anwendung. Was bedeutet das für uns heute? Was habe ich mit dem ersten Siegel zu tun? Sehr viel. Erstens, du brauchst eine Nüchternheit, was übernatürliche Handlungen angeht. Du musst schauen, wenn du zu fasziniert bist von Heilungen, von Wundern, oder auch nur von Charisma, von einer Person, die ein Führungspotenzial mitbringt und die Menschen für sich gewinnt, sei vorsichtig. Bleibe nüchtern. Bleibe nüchtern. Wenn Wunder und Zeichen passieren, bleib nüchtern. Das ist nicht das Eigentliche. Zeichen und Wunder, Heilungen, Machttaten, all diese Dinge sind Teil des Reiches Gottes. Ich würde es auf keinen Fall irgendwie wegleugnen oder sagen, dass es das nicht mehr gibt. Gibt es ja auch Stimmen, die das sagen. Aber die Gegenseite hat auch Kraftwirkungen. Der Teufel kann, wie es heißt im 2. Thessalonicher, komm, das schlagen wir nochmal auf. 2. Thessalonicher 2, Vers 9, da heißt es, ihn, das ist auch der Antichrist, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. So, da haben wir Kraftwirkungen, Zeichen und Wunder, die der Antichrist vollbringen wird, die sein falscher Prophet vollbringen wird. Und wir brauchen als Christen eine Nüchternheit, uns nicht zu sehr beeindrucken zu lassen von Zeichen und Wundern. Es ist ein viel größeres Wunder, wenn ein Mensch sich abkehrt von seiner eigenen Sünde, wenn ein Mensch sagt, ich folge nicht mehr meinen eigenen Vorstellungen, ich nehme das Kreuz auf mich, ich sterbe, um mit Christus zu leben. Ich weihe mich der Wahrheit, der Heiligung, dem Leben in Hingabe. Es ist ein viel größeres Wunder als alle Heilungen, als alle äußeren Machttaten oder Kraftwirkungen, wenn Menschen anfangen zu zittern oder Beine nachwachsen oder all diese übernatürlichen Dinge, die es gibt und die es auch im Reich Gottes gibt. Aber bitte, 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 sei nicht zu beeindruckt davon. Sei nicht zu beeindruckt davon. Bleibe nüchtern. Lass dich nicht hinreißen in einen Wundertaumel, der dich blind macht für die Verführung, die eventuell, nicht unbedingt, ich sage nicht, alle Wundertäter sind schlecht, aber die eventuell dahinter steht. Zweitens, empfange die Liebe zur Wahrheit. Da können wir hier gleich weiterlesen. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Gott gibt Liebe zur Wahrheit. Er möchte Liebe zur Wahrheit in dein Herz hineinlegen. Dass du der Lüge eben nicht mehr glaubst. Dass du der Lüge, jetzt heißt ja in Vers 11, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, dass sie der Lüge glauben. Gott möchte dir Liebe zur Wahrheit schenken. Und das bedeutet zuallererst Liebe zu seinem Sohn Jesus Christus, der die Wahrheit ist, und Liebe zum Wort Gottes, der Bibel. Liebe zum Wort Gottes. Liebe zur Wahrheit wird dich schützen vor Verführung. Denn wir prüfen eine Strömung, eine Bewegung, einen Dienst, einen Mann, eine Frau, nicht daran, ist sie charismatisch, ist sie ganz nett, vollbringt sie Zeichen und Wunder, beten die in Zungen. Nein, wir prüfen sie nicht an diesen Dingen, sondern wir prüfen zuallererst am Wort Gottes, am Charakter Gottes. Stimmt das, was die Person sagt, mit dem Wort und mit dem Charakter Gottes überein? Ich habe vor einiger Zeit eine Lehre gegeben. Wir haben das als MP3 aufgenommen. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Prüfet alles. Lehre, Predigt, Prophetie, prüfen. Was wichtig ist beim Prüfen? Eine kurze Einführung in diese Themen. Wenn du dir sagst, du bist unsicher und du weißt nicht, ja, kann ich denn prüfen? Macht das nicht der Pastor? Nein. Du sollst prüfen, du musst prüfen, um dich zu schützen vor eben solcher Verführung. Und es muss nicht gleich der Antichrist höchstpersönlich vorbeikommen. Es gibt noch wesentlich mehr Gefahren und Verführungen, die der Teufel geht in vielerlei Gestalt herum und versucht, die zu verschlingen, die er verschlingen kann. Und so ist es wichtig, dass wir uns eben für diese Verführung rüsten. Und dann drittens, wir dürfen nicht beeindruckt sein vom starken Mann. Die Sehnsucht und fast schon die, nicht nur Sehn, sondern Sucht nach einem Führer gilt es abzulegen. Gott möchte nicht, dass du dominiert wirst, sondern er möchte, dass du eigenverantwortlich, selbstständig, Nachfolge Christi lebst und leben kannst. Er möchte nicht, dass du unter die Marionette eines Führers kommst, der das schon alles richtig wissen wird. Und es ist für uns Leiter, die wir Positionen im Leib Christi haben, wo wir über Menschen gesetzt sind, sie zu leiten, ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir sie, wie Paulus es sagt, nicht abziehen hinter uns her, sondern dass wir Menschen an Jesus binden. Menschen sollen Jesus nachfolgen, nicht einem Leiter. Und es ist so wichtig, diese Sehnsucht in uns abzulegen. Gerade wir Deutschen, die wir so in der Vergangenheit haben im Nationalsozialismus, wo ein Mann, der sich anmaßt zu sagen, ich bin derjenige, der das tausendjährige Reich bringt, was auch aus der Bibel kommt, dieses tausendjährige Reich. Und da sehen wir in Hitler einen Typus für den Antichristen. Und das ist so wichtig, dass wir auch gerade als deutsche Christen uns gegenseitig immer wieder warnen und den Fehler unserer Geschwister in der Nazizeit nicht wiederholen. Weil die wenigsten haben rebelliert, die wenigsten sind aufgestanden, die wenigsten haben gesagt, unser Führer ist Jesus Christus und nicht Adolf Hitler. Und aus allen möglichen Gemeinderichtungen sind sie ihm verfallen. Es gibt Leute, die sagen, das waren nur die Katholiken. Das stimmt überhaupt nicht. Es waren Katholiken, Pfingstler, evangelische Christen, Baptisten, sie alle haben sich eins gemacht mit dem antichristlichen System und haben für den Endsieg gebetet, für den Führer gebetet, ihn gesegnet und haben nicht erkannt, dass diese Verführung, dass das eine antichristliche Verführung war. Mit den gleichen Ambitionen, die wir gerade hier besprochen haben, die Weltherrschaft an sich zu reißen, an dem deutschen Wesen soll die Welt genesen. Heute Deutschland, morgen Europa, übermorgen die ganze Welt. Eine Anmaßung, wie man sie erstmal hinkriegen muss. Aber mit einem hohen Preis. Millionen und abermals Millionen von Toten. Und da sehen wir in Hitler einen Typus für den Antichristen, über den es gäbe noch so viel zu sagen über eben diese Sachen. Und wir haben das jetzt ausführlich besprochen, da ist unser Bibeltext. Das war die Offenbarungslehre für das erste Siegel. Ich werde gleich noch beten. Wenn ihr Fragen habt, ihr Lieben, wenn ihr was nicht verstanden habt, wenn ihr das Ganze völlig anders seht, wenn ihr sagt, doch, der Reiter ist Jesus, bitte schreibt mir es in die Kommentare. Ich bin gern mit euch in Kontakt. Ich tausche mich gern mit euch aus und so kann ich auch in den nächsten Videos darauf eingehen. Ich freue mich total, dass ihr bisher durchgehalten habt, dass ihr zugesehen habt. Danke, dass du Hunger hast nach dem Wort Gottes, dass du dich danach sehnst, mit Jesus zu leben, denn es lohnt sich, mit ihm zu leben. Vater, segne die Zuhörer, Segne die Zuschauer, die sich das jetzt anschauen. Ich danke dir, Vater, dass du uns stark machen willst gegen Verführung, dass du uns Liebe zur Wahrheit geben möchtest. Und darum bitte ich dich, besonders für den Leib Christi in Deutschland, dass du uns Liebe zur Wahrheit schenkst, dass wir stehen gegen die Verführung. In Jesu Namen. Ich verlinke das Semi, die Lehre übers Prüfen, auch mit in der Infobox, sodass du alles hast, was du brauchst, um dich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Benachrichtigung und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.